Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Fall des chinesischen Bürgerrechtlers Chen droht, die Beziehungen zwischen China und den USA zu belasten. Beide Länder führen derzeit in Peking Gespräche über eine vertiefte wirtschaftliche und strategische Zusammenarbeit. Der Dialog wird überschattet vom Schicksal des blinden Dissidenten. Chen hatte gestern die US-Botschaft in Peking verlassen. Er klagt über Druck auf seine Familie und wünscht sich deshalb politisches Asyl im Ausland.
Vor den Kameras strahlt sie. Doch für Hillary Clinton ist es bislang nicht gut gelaufen. Aber auch Hu Jintao kann nicht zufrieden sein. Vor ihrem Treffen wollten beide Seiten den Fall Chen Guangcheng gelöst haben. Der Bürgerrechtler sollte die US-Botschaft verlassen, das war die Forderung der Chinesen. Gleichzeitig sollte Chen mit seiner Familie in Sicherheit sein. Das war Clinton den Wählern zu Hause in den USA schuldig. Und beides schien erreicht. Die USA hatten sich für den Bürgerrechtler eingesetzt und waren der chinesischen Regierung gleichzeitig entgegengekommen. Hohe Schule der Diplomatie. Dann aber hat Chen Guangcheng Angst bekommen. Hier in diesem Krankenhaus ist er untergebracht. Freunde dürfen ihn nicht besuchen. US-Diplomaten fahren zwar vor, aber er habe zu ihnen nur telefonisch Kontakt, klagt Chen. Er fühlt sich alleingelassen und fürchtet um seine Sicherheit. Am Telefon teilt er mit: Ich will China so schnell wie möglich verlassen, egal wohin. Meine Sicherheit kann nicht garantiert werden. Nun beginnt das Tauziehen von vorn. Daran haben weder die USA noch China Interesse. Denn beide Seiten wollen derzeit nur eines: keinen Streit mit dem anderen.
Einerseits wäre die Ausreise Chens ein Eingeständnis, dass die Regierung im eigenen Land die Sicherheit eines Bürgers nicht garantieren kann. Ein Gesichtsverlust mehr. Andererseits wäre man so einen unbequemen Bürgerrechtler los. Ein Problem weniger. Und Probleme hat die Kommunistische Partei, die sich in einem Machtkampf befindet, derzeit genug.
Die gesamte EU-Kommission will den Spielen der Fußball-Europameisterschaft in der Ukraine fernbleiben. Ein Sprecher der Kommission sagt in Brüssel, es handle sich um ein Signal, dass man nicht zufrieden sei, wie mit der inhaftierten Oppositionspolitikerin Timoschenko umgegangen werde. Sie verbüßt eine 7-jährige Haftstrafe wegen Amtsmissbrauchs und protestiert mit einem Hungerstreik gegen ihre Haftbedingungen. Mehr zum Thema finden Sie unter tagesschau.de. Wir zeigen dort ausführlich die Debatte über das Für und Wider eines EM-Boykotts. In Israel treten immer mehr palästinensische Gefangene in den Hungerstreik. Nach Angaben einer Justizsprecherin beteiligen sich inzwischen mehr als 1.500 Inhaftierte an der Aktion. Einige mussten bereits ins Krankenhaus gebracht werden. Mit dem Hungerstreik wollen die Gefangenen gegen die Haftbedingungen und gegen die sogenannte Verwaltungshaft protestieren. Sie kann ohne Anklage verhängt werden.
Seit 66 Tagen hat die Familie Halachle Angst um ihren Bruder und Sohn. Denn Taher Halachle befindet sich im Hungerstreik. Seine Lage ist kritisch. Halachle protestiert gegen die Haftbedingungen in den israelischen Gefängnissen. Wir machen uns große Sorgen. Wir haben Angst um ihn. Er könnte sterben. Taher Halachle protestiert gegen die Verwaltungshaft. Wie erlaubt es den Israelis, bestimmte palästinensische Gefangene ohne Anklage unbegrenzt zu inhaftieren? Die Israelis begründen diese Maßnahme mit der Terrorgefahr. International ist diese Regelung äußerst umstritten. 1.550 Häftlinge haben sich bisher dem Hungerstreik angeschlossen. Bei 4 von ihnen ist die Lage mittlerweile kritisch. Wenn einer der Gefangenen sterben sollte, bedeutet das für uns eine Eskalation und das Ende des Waffenstillstandes. In Israel will sich dazu niemand äußern. Es werde eine Arbeitsgruppe eingerichtet, heißt es, und auch das oberste Gericht befasse sich mit den Forderungen der Häftlinge. Seit Tagen gibt es Proteste vor vielen israelischen Gefängnissen. Eine Lösung ist nicht in Sicht.
Die israelische Regierung hat für Anfang September Neuwahlen angekündigt. Doch währenddessen liegt der Friedensprozess zwischen Israelis und Palästinensern weiterhin auf Eis. Der palästinensische Gefangenenprotest könnte die Lage jetzt weiter verschärfen. Denn wenn in den nächsten Tagen kein Kompromiss gefunden wird, könnte die Lage eskalieren. Die israelische Regierung hat heute angekündigt, die Forderungen der Häftlinge zu prüfen.
Am Sonntag sind die Franzosen zur zweiten Runde der Präsidentenwahl aufgerufen. Kurz vor der Stichwahl hatten beide Kandidaten nochmals Gelegenheit, vor großem Publikum für sich zu werben. Bei einem Fernsehstreitgespräch gestern Abend lieferten sich Amtsinhaber Sarkozy und sein sozialistischer Herausforderer Hollande einen teils hitzigen verbalen Schlagabtausch. Der Rat der Europäischen Zentralbank ist heute im spanischen Barcelona zu einer auswärtigen Sitzung zusammengekommen. Spanien ist derzeit Problemfall in der Eurozone mit hoher Staatsverschuldung und Arbeitslosigkeit. EZB-Präsident Draghi hält ein weiteres schnelles Eingreifen aber derzeit für nicht erforderlich. Die Notenbank habe mit einer Politik des billigen Geldes ihren Beitrag geleistet. Jetzt dauere es, bis das Geld in der Wirtschaft ankomme.
Die Erwartungen an den EZB-Rat waren hoch gesteckt. Angesichts der schweren Wirtschaftskrise in Spanien hatten die Finanzmärkte auf weitere Stützungsmaßnahmen für die Eurozone gehofft. Doch auf der seit langem in Barcelona geplanten Sitzung wurden heute keine weiteren Beschlüsse dazu getroffen. Stattdessen warb EZB-Präsident Mario Draghi vehement für einen Pakt zur Ankurbelung der Konjunktur und appellierte an die Politik, endlich entschlossen zu handeln. Die Regierungen müssen wesentlich ehrgeiziger sein, um die Probleme in den Griff zu bekommen. Wenn schnelle Hilfen für den Bankensektor notwendig sind, dann müssen diese eben umgesetzt werden. Und wenn sie ihre Haushalte sanieren müssen, dann müssen sie das eben tun. Damit forderte Draghi indirekt die spanische Regierung auf, die schwere Wirtschaftskrise endlich zu lösen. Sie wurde durch einen exzessiven Bauboom ausgelöst, doch am Ende fehlten die Käufer. Nun stehen die Neubauten leer, die Banken sitzen auf faulen Krediten. Doch die spanische Regierung unternahm lange nichts, um das Problem anzugehen. Die Immobilienkrise verschärft auch die Arbeitslosigkeit, die ohnehin sehr hoch ist. Nun rutschte das Land auch noch in die Rezession. Deshalb ist die Stimmung in der Bevölkerung stark angespannt. Barcelona reagierte heute massiv. Noch nie war die Polizeipräsenz bei einer EZB-Tagung so stark. Eine geplante Demonstration am Tagungsort wurde unterdrückt.
Die Europäische Zentralbank hat hier heute in Barcelona deutlich gemacht, dass sie ihre Maßnahmen zur Rettung der Eurozone weitgehend ausgeschöpft hat. Sie ist quasi mit ihrem Latein am Ende, nun sei die Politik gefragt. Den Finanzmärkten dürfte diese Botschaft wenig gefallen.
Kurz vor den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen gibt es Vorwürfe gegen die FDP-Fraktion wegen unerlaubter Wahlkampfhilfe. Anlass ist eine bundesweite Postsendung von Fraktionschef Brüderle. Darin wirbt Brüderle für den Kurs seiner Fraktion in der Haushaltspolitik. Die Grünen in Nordrhein-Westfalen werten das Schreiben mit Bezug auf ein Gutachten als unzulässige Parteienwerbung aus Steuermitteln. Die Bundestagsverwaltung prüft die Vorwürfe.
Mehr als 100.000 Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie haben sich nach Angaben der IG Metall bundesweit an Warnstreiks beteiligt. Wie hier in Hamburg forderten sie 6,5% mehr Geld bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Außerdem will die Gewerkschaft im aktuellen Tarifkonflikt die unbefristete Übernahme aller Auszubildenden durchsetzen. Die Arbeitgeber bieten bislang eine Lohnerhöhung von 3% für 14 Monate an und lehnen die weiteren Forderungen ab. Die Gespräche sollen nächste Woche fortgesetzt werden.
Die Lufthansa will in den nächsten Jahren 3.500 Stellen in den Verwaltungen streichen, die meisten davon in Deutschland. Vorstandschef Franz wollte auch betriebsbedingte Kündigungen nicht ausschließen. Im ersten Quartal dieses Jahres war der Konzern weiter in die roten Zahlen geflogen. Das Unternehmen steht wegen der zunehmenden Konkurrenz und der hohen Treibstoffpreise unter Druck.
Nicht nur Autofahrer leiden unter den hohen Spritpreisen. Auch die Lufthansa musste im ersten Quartal 304 Millionen Euro mehr für Kerosin ausgeben als bisher. Das macht bereits den Löwenanteil des Quartalsverlusts von 397 Millionen aus. Probleme aber machen auch Zukäufe aus früheren Jahren, wie die österreichische Auer oder die wieder abgestoßene britische BNI.
Die Gesellschaften British Midland, Austrian Airlines haben sich als sehr problematisch erwiesen. Und das hätte man sich aus heutiger Sicht ersparen sollen.
Jetzt kauft Lufthansa 20 nagelneue Super-Jumbos. Listenpreis knapp 5 Milliarden Euro. Begründung von LH-Chef Christoph Franz.
Damit wir langfristig in der Lage sind, unseren Kunden hier Top-Qualität, modernste Fluggeräte hinzustellen und sie da zu verwöhnen. Deswegen brauchen wir ein derartiges Programm.
Andererseits kommt das Sparprogramm Score. Damit will Franz weltweit 3.500 Stellen abbauen, verlustbringende Strecken streichen und weniger neue Flugzeuge anschaffen. Kritik bei den Gewerkschaften.
Wir halten Entlassung für das falsche Signal, weil das sich deutlich auf den Service niederschlägt, auf die Kundenzufriedenheit und dann nicht klar wird, mit welcher Zielrichtung die Sanierung betrieben wird.
Auch Branchenkenner rätseln, mit welchem Kurs die Kranichlinie wieder abheben will.
Im Prozess um den Mordanschlag auf den ehemaligen Generalbundesanwalt Buber gibt es eine überraschende Wende. Die angeklagte frühere RAF-Terroristin Becker will ihr Schweigen brechen. Ihr Anwalt kündigte eine Erklärung für den 14. Mai an. Becker wird vorgeworfen, an dem Attentat auf Buback vor 35 Jahren beteiligt gewesen zu sein. Bislang hatte sie sich geweigert, zu den Anschuldigungen Stellung zu nehmen. Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen 4 mutmaßliche Islamisten erhoben. Die Mitglieder der sogenannten Düsseldorfer Zelle sollen sich demnächst vor dem zuständigen Oberlandesgericht verantworten. Ihnen wird unter anderem die Mitgliedschaft in der Terrororganisation Al-Qaida zur Last gelegt. Die Männer waren im April des vergangenen Jahres festgenommen worden. Sie sollen in Deutschland Terroranschläge geplant haben. Der World Press Photo Award gilt als einer der renommiertesten Wettbewerbe im Bereich Pressefotografie. In Hamburg sind nun die preisgekrönten Arbeiten des vergangenen Jahres zu sehen. Darunter auch das Siegerbild des spanischen Fotografen Aranda. Es entstand am Rande einer Demonstration gegen den damaligen Präsidenten Saleh im Jemen.
Proteste am 15. Oktober 2011 im Jemen. Fotograf Samuel Aranda dokumentiert für die New York Times die Aufstände gegen Präsident Saleh, bei denen allein an diesem Tag mindestens 12 Menschen sterben. In einer Moschee sieht er ein Paar. Eine Mutter hält ihren schwer verletzten Sohn, ein Bild, als sei es die berühmte Pietà Michelangelos. Es wird das Siegerfoto des World Press Photo Award. Ich habe mich auf das Licht und den Moment konzentriert. Bei all den Schreien und Schüssen rundum habe ich an alles andere als an Michelangelo gedacht. Das Siegerfoto und eine gut 160 Bilder umfassende Auswahl aus den mehr als 100.000 Einsendungen zum Wettbewerb sind in Hamburg im Gruner und Jahr Verlagshaus zu sehen. Der arabische Frühling in all seinen Aspekten ist eines der beherrschenden Themen dieser Schau, der wichtigsten Pressefotos des Jahres. Dokumente der Verzweiflung, Wut und Hilflosigkeit der Menschen, die für das, woran sie glauben, alles riskieren. Verhöre und Zeugenbefragungen auf einem ukrainischen Polizeirevier fängt der Kanadier Donald Weber in seinen Fotos ein. Stille Momente im Presselärm, der Argentinier, der nach 65 Ehejahren seine Alzheimer-erkrankte Frau nicht verlassen mag. World Press Foto, das Gesicht des Menschen in all seiner Vielschichtigkeit.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 4. Mai.
Im Norden sorgt der Ausläufer eines Tiefs bei Norwegen für weitere Schauer. Im Süden und Osten macht sich ein Zwischenhoch bemerkbar. Dort ist es auch morgen deutlich freundlicher. In der Nacht vor allem im Nordosten teilweise noch kräftige Schauer und Gewitter, die später über die Ostsee abziehen. Im Süden noch einzelne Schauer, die abklingen. Sonst meist trocken. Morgen ziehen über den Norden weiter dichte Wolken, hier und da regnet es. In der Mitte und im Süden neben Wolken oft Sonnenschein, im Südosten auch längere Zeit. Am Nachmittag im Westen und an den Alpen einzelne Schauer und Gewitter. Im Norden mäßiger bis frischer, im Süden schwacher Wind aus Südwest bis West. In der Nacht Abkühlung auf 13 Grad an der Oder und 1 Grad an der oberen Donau, hier am Boden örtlich Frost. Morgen 11 Grad in Nordfriesland, 24 Grad am Hochrhein, sonst 15 bis 22 Grad. Am Samstag an den Küsten Sonne, sonst teils kräftige Regenfälle und im Süden auch Gewitter. Sonntag im Norden freundlich, im Süden oft Regen, deutlich kühler. Am Montag nur noch einzelne Schauer und wieder etwas milder.
Um 22.15 Uhr begrüßt Sie Ingo Zamperoni zu den Tagesthemen. Er erklärt, warum die Europäische Zentralbank dem Krisenland Spanien keine weitere Hilfe mehr geben will. Und er zeigt, wie in Mexiko kritische Journalisten Opfer der Drogenkartelle werden. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Abend.